Lass uns nur stille beten, dass Gott uns bereit und fähig macht, sein Reden zu verstehen.
Herr, segne an uns dein Wort.
Ja, ihr habt den Predigtext als Evangelium gehört, Lukas Kapitel 22. Ich beginne nochmal mit den ersten Versen. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Liebe Gemeinde, wissen Sie, was mich an dieser Geschichte wundert? Nicht, dass Petrus seinen Herrn verleugnet hat. Das traue ich im Ernstfall jedem Jünger zu. Nicht die Tränen, die er anschließend vergossen hat. Das hat hoffentlich jeder Jünger schon selbst erlebt. Nicht, dass sie Petrus dann einfach laufen lassen haben, obwohl sie ihn doch erkannt hatten. Die Polizei hat schließlich ja auch irgendwann mal Feierabend. Was mich wundert an dieser Geschichte ist, dass sich Petrus einfach so unter die Wachen setzt, als gehört er dazu. Die Leute, die gerade Jesus verhaftet haben und abgegeben haben zur Verhandlung vor dem hohen Priester, zu denen setzt er sich einfach mit in ihrer Mitte ans Feuer. Auf dem Weg von Gethsemane zum hohen Priesterpalast, als sie Jesus abgeführt hatten, da ist Petrus in großem Abstand hinterher, hat sich immer im Dunkeln gehalten, damit ihn niemand bemerkt. Aber jetzt, im Hof des hohen Priesters, plötzlich setzt er sich einfach dazwischen, in der Hoffnung, ja, warum eigentlich? Warum macht er das? War er so sorglos und denkt, na, in Gethsemane war es dunkel, da hat mich niemand gesehen? Und in Lukas steht ja auch nicht, dass Petrus das war, der das Schwert gezogen hat, um Jesus zu verteidigen. Vielleicht hat er sich im Hintergrund gehalten und hat gehofft, es würde niemand vermuten, dass er jetzt in der Höhle des Löwen sich so offen hinsetzt. Vielleicht war er auch plötzlich so einsam, dass er unbedingt die Nähe von Menschen brauchte. Die anderen Jünger waren alle auseinandergestoben, Jesus war hilflos gefangen genommen worden. Und vielleicht war Petrus in einer Situation, wo man sich lieber inmitten der Feinde begibt, als einsam und verlassen durch Jerusalem zu streunen. Vielleicht war es auch so kalt und so dunkel um ihn herum und auch in ihm, dass das Feuer, die Wärme und das Licht ihn unwiderstehlich angelockt haben. Oder vielleicht wollte er auch im Tiefsten, vielleicht unbewusst, zu ihnen gehören. Wenigstens einen Moment. Das Leben in einer Welt, die hart ist, aber sonst in Ordnung, wo ausgeteilt und eingesteckt wird und wo man wenig darüber grübelt, was gut und böse, was gerecht und was ungerecht ist. Die Welt, in der Petrus sich in den letzten Monaten oder Jahren bewegt hatte, die war gerade zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Er hatte alles auf Jesus gesetzt und hatte damit soeben alles verloren. Jesus wurde ohne Widerstand abgeführt zur Verurteilung und zum Tod. Statt König in Zion zu werden, wie man das noch am Sonntag zuvor angenommen und gehofft hatte und mit Sicherheit erwartet hatte. Und außerdem hätte sich Jesus nicht auch selbst unter die Wachen gesetzt? Vorher, als er noch frei war, hat er sich nicht zu jedem hingesetzt mit an den Tisch? Hätte er um die Soldaten einen Bogen gemacht? Nein, hätte er sicher nicht. Er hätte sich auch unter die Wachen gesetzt. Allerdings, um ihnen vom Reich Gottes zu erzählen, um ihnen zu sagen, dass Gott sich für sie interessiert, um ihnen zu erklären, dass es einen Neuanfang gibt und dass Gott viel Gutes für sie bereit hat. Aber Jesus hätte sich nicht dorthin gesetzt, um unauffällig in der Masse zu verschwinden, um einmal einen Moment wie einer von ihnen zu sein, um übersehen und überhört zu werden. Liebe Gemeinde, an dieser Stelle beginnt schon die Verleugnung des Petrus. Nicht, dass er sich unter die Soldaten mischt, aber dass er vorher am Tor des Hofes seinen Glauben, seine Jüngerschaft abgibt und einfach mal kein Jünger sein will, einfach mal ein ganz normaler Mensch, irgendein Niemand. Einer von ihnen, wenigstens einen Abend obwohl ihn doch Jesus herausgerufen hat aus der Masse der anderen. Im Neuen Testament heißt das Wort Kirche Ekklesia, das heißt die Herausgerufenen. Wenn du zur Kirche gehörst, bist du ein Herausgerufener, raus aus der Masse der anderen, raus von dem Weg, den alle gehen, raus aus der Anonymität, aus einer großen Masse, wo es egal ist, was jemand sagt oder wozu jemand schweigt. Du bist herausgerufen als Nachfolger und Bote von Jesus. Das bist du und das bleibst du, egal wo du bist und mit wem du gerade redest. Das gilt auch für Petrus und deshalb scheitert seine Strategie, sich einfach mal unauffällig unter die Leute zu setzen. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. In diesem Vers gibt es eine interessante Beobachtung, die man in den meisten deutschen Bibelübersetzungen nicht machen kann. Im Vers 55 steht, sie zündeten ein Feuer an, die Soldaten. Und Feuer heißt Pyr, das kennen wir von Pyromane oder Pyrotechnik, also die mit Feuerwerk zu tun haben. Sie zündeten ein Feuer an, Pyr. Und dann im Vers 56, als die Magd ihn sieht, da steht nicht, er saß am Feuer, Pyr, sondern da steht wörtlich, sie sah ihn zum Licht sitzen. Da steht Licht, Fuß, hat mit Feuer gar nichts zu tun. Also ein völlig anderes Wort. Natürlich im Zusammenhang denkt man, ist das Feuer gemeint, aber es steht eben Licht und es steht, er sitzt, saß zum Licht. Vielleicht hat sich Petrus ganz unbewusst nicht nur nahe an das Feuer, sondern auch so gesetzt, dass der Lichtschein auf sein Gesicht fiel. Und das ist bestimmt kein Zufall und keine Nebensache. Als Jünger von Jesus ist er ein Mensch, der das Licht Gottes reflektiert. Auch wenn er es nicht merkt oder wie jetzt in diesem Moment gar nicht will. Aber die anderen sehen das, selbst wenn du das verheimlichen willst. Liebe Gemeinde, Christen sind auch keine großen Lichter und manchmal nicht mal kleine. In uns ist es auch oft dunkel und kalt. Aber in dem Maß, wie wir uns dem Licht, Jesus, nähern und uns ihm zuwenden, strahlt dieses Licht von uns ab oder strahlt in unserem Gesicht auf. Wie der Mond. Es war vor einigen Tagen Vollmond und ich habe wieder mal gestaunt, wie hell der Mond die ganze Landschaft macht. Nicht wie am Tag, aber es ist doch so, dass man alles deutlich erkennen kann. Dabei ist der Mond nur eine große, kalte Kugel aus Stein. Aber wenn die Sonne auf ihn scheint, strahlt er so viel Licht zurück, dass er die ganze Erde erhellen kann. Wenn er allerdings von der Sonne abgewendet ist, dann ist er so dunkel, dass wir ihn gar nicht sehen können am Himmel. Bei Neumond ist er genauso da, aber wir ahnen nicht mal seine Umrisse, er ist einfach weg. Petrus strahlt Jesus aus, obwohl er das jetzt gerade verhindern möchte. Aber das Licht erleuchtet sein Gesicht und er wird erkannt als Nachfolger von Jesus. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Ich möchte es nochmal ins Sächsische übersetzen. Da sagt einer, du bist doch Pietist hier, Evangelikaler, du bist doch aus dem Erzgebirge. Der andere sagt, Erzgebirg? Na, ich weiß nicht. Es hilft nichts, so wenig wie wir unseren Dialekt verheimlichen können, genauso wenig kann der Petrus seinen Glauben leugnen. Das Licht verrät ihn. Als ich Jugendlicher war, Schüler in der Polytechnischen Oberschule, da fand ich das manchmal ein bisschen gemein, dass ich mich nicht zu meinem Glauben bekennen konnte oder musste, wie andere. Bei mir wusste man, das ist der Pfarrerssohn. Alles klar, mehr muss man dazu nicht sagen. Auf dem Dorf oder in der Kleinstadt weiß das jeder. Ich konnte mich nicht drücken, ich stand nie vor der Herausforderung, leugne ich meinen Glauben oder bekenne ich mich dazu, weil die anderen wussten sowieso Bescheid. Ich konnte mich gar nicht verstecken. Wahrscheinlich wusste Gott offenbar, dass das für mich besser ist, wenn ich gar nicht erst in die Versuchung komme, meinen Glauben zu verleugnen, weil es eben einfach nicht geht. Denn ich bin auch gern gut mit Freunden, mit allen und gehe einer möglichen Blamage so gut wie möglich aus dem Weg. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Liebe Gemeinde, auch daran sieht man, dass Petrus, trotzdem er gerade voll versagt hatte, immer noch ein ganzer Jünger von Jesus war. Ein Blick aus den Augen von Jesus genügt und Petrus weiß sofort, was los ist. Ich bin sicher, dass der Blick von Jesus nicht streng war, nicht vorwurfsvoll, nicht böse. Ich vermute, dass er nicht mal enttäuscht war, dieser Blick. Denn Jesus wusste ja vorneweg schon und hatte dem Petrus auf den Kopf zugesagt: Du wirst mich dreimal verleugnen. Ich denke, dass dieser Blick voller Liebe auf Petrus war. Dass dieser Blick gesagt hat: Ich halte zu dir, ich bin da. Im Psalm 32 heißt es: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wer zu Jesus gehört, wer mit ihm in Verbindung steht, der wird manchmal nur durch einen Blick von Jesus geführt, ohne große Worte, ohne viele Erklärungen und Erläuterungen. Ein Blick auf Jesus, ein Blick von Jesus und man weiß, was los ist. Solche Situationen haben sicher viele von uns auch schon erlebt. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Liebe Gemeinde, diese Tränen setzen etwas Neues im Leben des Petrus. Eine neue Qualität der Nachfolge. Sündenerkenntnis hatte er vorher schon. In der ersten Begegnung mit Jesus, Lukas 5, sagt er zu Jesus: Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Eine tiefe Erkenntnis. Und Jesus hat ihm gesagt: Du sollst mir nachfolgen, du sollst Menschenfischer werden. Gerade deswegen will ich dich. Aber die Erkenntnis, dass er trotz den vielen Monaten oder sogar waren es mehrere Jahre der Nachfolge, trotzdem vielen, was er gelernt hat mit Jesus, trotz des vielen Wissens, das er angehäuft hat, obwohl er verantwortlicher Mitarbeiter war, obwohl er im Namen Jesu gepredigt hat und Wunder getan hat, dass er trotzdem ein armer, elendiger, sündiger Mensch bleibt. Obwohl er Jesus so liebt, obwohl Jesus ihn so unglaublich liebt, dass er trotzdem so sehr enttäuschen und versagen kann. In der Erweckungsbewegung der 60er, 70er Jahre nannte man das den Heiligungsbankrott. Ich weiß nicht, ob es den Begriff vorher schon gab und ob es den jetzt noch gibt. Dass ein Mensch, der Jesus nachfolgt und merkt, mein Leben verändert sich durch Jesus, ich werde jetzt langsam zum Heiligen, dass er an einen Punkt kommt, wo er merkt, alles Mist, war gar nichts. Es hat sich gar nichts verändert. Ich bin noch genauso unzuverlässig und zwiespältig und weiche von Jesus ab, wie auch vorher. Petrus hat vielleicht bis dahin gedacht, dass mit der Sünde, jedenfalls das mit der ganz schlimmen Sünde, das war früher. In Lukas 18 sagt er mit einem gewissen Stolz in der Stimme: Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Das ist ja wirklich eine Leistung. Und jetzt muss er erkennen, ich komme nicht über den Status hinaus, wo ich ganz allein auf die Gnade, auf die Vergebung und auf die Treue von Jesus angewiesen bin. Ich muss immer neu erkennen und zugeben, ich bin ein erbärmlicher Versager. Und er schaut mich unbeirrt und voller Liebe an. Wenn Jesus ihn vorwurfsvoll angeschaut hätte, oder streng oder böse, oder wenn sich Jesus abgewendet hätte und gesagt, ich schaue den gar nicht mehr an, dann wäre bei Petrus wie bei uns allen sofort die Maschine losgerattert. Selbstverteidigung, Entschuldigung, Abschieben der Schuld, Verharmlosen. Das alles, was wir tun, damit keine Schuld oder nur eine geringe auf uns liegen bleibt. Aber Jesus wendet sich eben nicht ab, sondern er schaut Petrus weiter an. Er hält ihm die Treue mit seiner unbeirrbaren Liebe. Er erträgt den Petrus und er trägt sein Versagen, seine Schuld, sein Unglauben. Und das tut er auch für uns. Er trägt unser Versagen, unsere Schuld, unseren Unglauben. Und deswegen können wir mit Petrus sagen: Ich armer, elender, sündiger und trotzdem innig geliebter und unendlich wertvoller Mensch in den Augen Gottes. Er Gerade jetzt geht er für mich an das Kreuz und nimmt das alles mit auf diesen Weg. Er geht diesen Weg, weil er mir eben trotz allem die Treue hält. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm vertrauen.